Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute war Schildermacher, Lackierer, war auch mal DJ und er ist Karikaturist, Grafiker und Autor und hat in seinem aktuellen Leben nichts mehr zu tun mit dem Pseudonym, das er sich vor über 25 Jahren zugelegt hat. Arno Funke alias Dagobert. Und spätestens jetzt wissen wahrscheinlich alle, ach, der gerissene Kaufhauserpresser. Arno Funke, herzlich willkommen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie arbeiten, wie gesagt, seit vielen Jahren als Karikaturist, als Autor. Aber jetzt im April ist es genau 25 Jahre her, dass Sie als Dagobert nach spektakulären Fluchten verhaftet worden sind. Sind Sie jetzt wieder viel als Dagobert gefragt?
Jetzt gerade zur Zeit, ja. Also jetzt ist so ein Jubiläum wieder sozusagen.
Aber nicht zum Jubeln oder wie ist Ihnen damit zumute?
Nicht zum Jubeln, doch für die Polizei. Also mal sehen, ob meine Freunde vor der Polizei mich auch noch anrufen. Aber bisher war natürlich sehr viel Presse, sehr viel Medien, die mich dann angerufen haben. Und jetzt eben da von mir ein Statement hören wollen.
Ja, ist nicht so, finden Sie nicht so gut?
Oder wie gehen Sie damit um? Nee, so... Immer dieselbe Sache von damals, 25 Jahre her, kann mich schon selber zum Teil nicht mehr richtig dran erinnern. Nicht? Also da schlägt natürlich auch bei mir das Alter zu und ja, mit dem Gedächtnis ist es dann auch nicht mehr so.
Da werden wir mal gucken, was noch alles so da ist. Das vielgestaltige Leben des Arno Funke wird in dieser Stunde auf jeden Fall aufgeblättert. Als Kaufhauserpresser Dagobert, der das KDW und Karstadt schädigte, kennen ihn alle. Aber viel weniger bekannt ist der Illustrator, der Autor Arno Funke. Herr Funke, das erste oder Ihr erstes Buch, das finde ich noch so ein bisschen absehbar, vorhersehbar. Ja. Da haben Sie 1998 Mein Leben als Dagobert geschrieben. Haben Sie da einfach die Möglichkeit genutzt, Ihre Prominenz zu nutzen? Oder war das auch eine Art Aufarbeitung für Sie?
Das war natürlich auch eine Aufarbeitung für mich, denn ein Problem bei den Medien ist ja oftmals, gerade besonders die Boulevardmedien, dass die doch ganz schön Fantasie walten lassen, um den mal vorsichtig auszudrücken, und nicht immer so bei der Wahrheit bleiben. Und da wollte ich dann auch mal eben schreiben und zeigen, wie es aus meiner Sicht dann natürlich abgelaufen ist und wie ich das eben erlebt habe.
Also Herr der eigenen Geschichte wieder sein. Seit 20 Jahren entwerfen Sie für das Satire-Magazin Eulenspiegel Poster und Titelbilder. Ich glaube, eins der aktuellen, ich weiß nicht, ob es das aktuelle ist, Theresa May.
Yes.
Das ist ihrs.
Ja.
Was ist Ihr Markenzeichen?
Mein Markenzeichen, naja gut, vielleicht, dass die Bilder am Computer gestaltet werden, fotorealistische Karikaturen sind. Nicht? Also früher hatte ich noch analog gemalt mit Pinsel und Farbe das ist natürlich manchmal eine ziemliche Sauerei. Und außerdem haben die Redakteure auch hin und wieder Erinnerungswünsche. Und das lässt sich dann mit Photoshop später, wenn man dann so seine 60 verschiedenen Ebenen hat, auch schnell bewerkstelligen.
Ist das für Sie ein Verlust, also nicht mehr mit
den Händen? Nein, im Gegenteil. Für mich ist es dieses Spiel. Man kann so schön spielen, nicht? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, habe ich jetzt die Frontfrauen der verschiedenen Parteien und die ich jetzt karikiere, und dann kann ich sie in eine bestimmte Situation setzen, und dann kann ich mir immer noch überlegen und ausprobieren, wenn man mit einem anderen Hintergrund macht, mit einer anderen Farbstimmung und so weiter. Nicht? Also da kann man sehr viel rumprobieren und experimentieren, was so, wenn man ein fertig gemaltes Bild hat, nicht in der Form nicht mehr so machen kann.
Sind Sie eher bösartig oder eher liebevoller Betrachter?
Was? Kommt drauf an, wen ich karikiere. Das kommt darauf an, wen ich karikiere. Es gibt natürlich Leute.
Also Theresa May kommt jedenfalls nicht so gut weg.
Nein, ja, mag schon sein. Ja. Also ich habe mir mit ihrer Figur viel Mühe gegeben.
Sie haben auch Plakate für Die Linke, für das Berliner Kabarett Distel gemacht. Sind Sie ein politischer Mensch?
Naja, zwangsläufig ist man natürlich als Mitarbeiter eines Satire-Magazins auch politisch unterwegs und guckt natürlich, was in der Welt passiert. Muss viel Fernsehen gucken und Zeitung lesen, und meine Frau schimpft dann mit mir und sagt, hast du nichts Besseres zu tun? Und sagt, die hört zu meinem Beruf, ich muss das tun.
Gehört zur Arbeit.
Viel Fernsehen gucken.
Wie sind Sie eigentlich ans Cartoon-Zeichnen gekommen? Wer hat das angefangen?
Oh ja, eigentlich schon. Also es ist wirklich so, da war ich 20 Jahre alt, da hatte ich, glaube ich, einmal einen Brief an Pardon geschickt. Dieses Magazin gibt es ja noch nicht mehr. Und hatte da verschiedene Karikaturen und Zeichnungen beigefügt und hatte angefragt, wie man Karikaturist wird. Habe aber nie eine Antwort bekommen.
Ach, das war ein Weg, den Sie damals hätten einschlagen wollen.
Also zumindest hatte ich mal so einen Gedanken, ja.
Der Eulenspiegel hat während Ihrer Haftzeit bei Ihnen angefragt.
Ja.
Aber da wollten Sie nicht, haben Sie sich das nicht
zugetraut?
Ja,
es war ja ganz einfach. Es war ja kurz nach meiner Verhaftung und da bekam ich dann einen Brief vom Eulenspiegel. Sie hätten eben in den Zeitungen gelesen, dass ich gut zeichnen kann und ob ich denn Lust hätte, Witze über Polizisten zu zeichnen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, dass es jetzt nicht angebracht ist, Witze über Polizisten zu machen, so kurz vor dem Prozess. Und Sie sollten sich mal melden, wenn alles dann vorbei ist und in trockenen Tüchern sozusagen ist und dann können wir ja weitersehen. Und Tatsache, sie haben sich dann gemeldet, nachdem die Medien wieder berichten, dass ich im öffentlichen Raum gesichtet wurde. Und dann haben wir das ganz offiziell gemacht. Ich habe
also
Arbeitsproben abgeliefert und alles sowas. Und ja, und seitdem bin ich dabei. Und ich musste gerade gestern feststellen, dass es seit 1998 ist. So lange ist es schon.
Mein ja, Gott. 21 Jahre. Ja. Im Eulenspiegel Verlag haben Sie 2004 das Cartoon-Buch Ente Cross herausgegeben. Ist das eigentlich eine Abrechnung mit Dagobert oder ist das?
Nein, das sind satirische Alltagsgeschichten.
Und aber Ente Cross hat doch, muss doch.
Es hat natürlich oder? Ein bisschen eine Anlehnung natürlich daran.
Also wollten
natürlich
Sie
die Figur? Auf dem Titelbild wird ja Dagobert von mir geschlachtet. Mhm, also,
eben.
Und da dachten dann manche Leute, das wäre ein Kochbuch.
Ich habe von Ihnen aber im Netz auch das Rezept gefunden, Ente Cross.
Ja, das kann schon sein. Und sowas habe ich auch schon mal gemacht beim Promi-Dinner.
Ja, genau. Also Sie haben ja alles Mögliche.
Bietet sich so an.
Sie haben die Ente auf jeden Fall mehrfach
gekillt.
Mehrfach gekillt. Aber können auch wieder drüber lachen.
Ja, naja, natürlich. Irgendwie, man kann auch nicht immer mit gesenktem Kopf durch die Gegend laufen. Mhm. Also es macht der Abstand, den man natürlich gewonnen hat, zu der ganzen Geschichte. Für mich war sonst damals eigentlich wie ein Albtraum gewesen.
Ja, nicht nur für Sie wahrscheinlich, für die
Leute. Ja, für die Polizei zum Teil auch. Also ich habe in der Vergangenheit ja mit vielen Polizisten gesprochen und so auch Polizisten, die direkt an der Fahndung beteiligt waren. Und je nach Mentalität hat der eine das besser und der andere weniger gut weggesteckt. Also es war natürlich eine Belastung gewesen für manche, auch in den familiären Bereich, nicht? Weil ja viel Überstunden angefallen sind. Mhm.
Ja, weil es über Jahre ging und man ihnen überhaupt nicht auf die Spur kam, beziehungsweise sie immer wieder kurz.
Und da mussten sie sich dann Leuten irgendwas erzählen lassen, dass sie mich dann wieder nicht geschnappt haben und konnten dazu dann nichts sagen. Das wurmt natürlich, das geht an die Polizeiehre, das tut mir ja auch leid.
Weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen das jetzt so abnehmen kann, aber darauf
doch,
kommen wir
also
sicherlich
hier im Gespräch. Ein Polizist hat sogar vor Gericht gesagt, dass er den Eindruck hatte, dass mir die Polizisten mehr Leid taten, als ich mir selber.
Der Cartoonist Arno Funke, besser bekannt aus seinem früheren Leben als Dagobert, der Anfang der 90er Jahre den Kaufhauskonzern Karstadt erpresste, auf unterschiedlichste Art und Weise die Lösegeldübergabe organisierte und die Polizei immer wieder eigentlich foppte. Sie haben es ja gerade erzählt, Herr Funke, wie Sie eigentlich sich später dann auch mit den Polizisten auseinandersetzten, als Sie dann 1994 verhaftet worden waren. Aber gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. 1950 in Berlin-Neukölln geboren. In was für einer Familie sind Sie aufgewachsen?
In einer, die nicht verheiratet war. Also meine Eltern hatten nicht geheiratet. Wilde Ehe haben sie damals geführt, was zu der Zeit noch nicht so gerne gesehen wurde. Ich war dann sozusagen ein Bastard. Aber ich bin in Rudow aufgewachsen, in einem wunderschönen, verwilderten Garten und hatte alle Freiheiten, die man sich denken konnte.
Wenn Sie das aber so sagen, mit dem eben als uneheliches Kind, ist Ihnen das denn war immer bewusst
gewesen? Es war mir damals bewusst, weil es natürlich auch zu der Zeit damals auch Makel war. Nicht?
Also, der an Sie auch als Kind herangetragen wurde.
Ja, sicher. Obwohl es mich jetzt im Alltag nicht so sehr betraf, aber irgendwo unterschwellig war es dann in manchen Situationen da.
Und dieser Garten, den Sie gerade erwähnt haben, war dann irgendwie so die Flucht vor dem, was draußen
war? Ja, nun hatte ich das Problem, dass ich dort in Rodo, wo ich aufgewachsen bin, Aschersleben Weg, so der damaligen Zeit, kaum Kinder waren. Ich bin also relativ isoliert allein aufgewachsen, außer wenn ich natürlich in der Schule war oder eine Zeit lang im Kindergarten. Aber ansonsten musste ich mich mit mir selber klarkommen. Und das hat allerdings auch die Fantasie, denke ich mal, angeregt. Da hatte ich auch die Möglichkeiten. Also ich konnte da basteln, wie ich wollte. Und das habe ich auch reichlich genutzt.
Sie haben ja später, genau, Sie sind ja eben als Tüftler-Genie eigentlich ja fast schon sowas wie bewundert worden. Mhm. Also so mit den ganzen Apparaturen, die Sie eben zur Geldübergabe damals gebastelt hatten. Mhm. Da spielten zum Beispiel Schienen, da spielte auch die Bahn immer eine große Rolle. Haben Sie eine Affinität dazu?
Ach ja, zum Reisen habe ich natürlich eine Affinität und sitze dann gerne im Zug. Aber ansonsten hat es sich so ergeben, weil man natürlich so einen Zug auch nicht ohne weiteres anhalten kann. Und
denn da hatten Sie immer so Apparaturen hinten an Züge dran gebaut.
Ja, die ich dann mit Fernbedienung ablösen konnte.
Waren Sie als Kind eben schon Bastler mit solchen Geschichten, dass Sie sowas gemacht haben?
Also ich hatte mich als Jugendlicher so mit 14, 15, 16 eben auch sehr für Elektronik interessiert und Chemie. Ich hatte dann meinen ersten Elektronikbaukasten mit dem ersten Transistor, der da so verfügbar war dafür. Und ja, da hatte ich so meine ersten Erfahrungen mitgemacht. Und dann später in meinem Beruf hatte ich auch mit Elektrik zu tun und dann auch unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten, die ich auch in meinem Beruf ausüben musste, ob das nun Schweißen war oder Blechbearbeitung.
Aber ich glaube,
so
Technik ist insgesamt, weil hier sind Sie ins Studio gekommen und haben auch gleich die Mikrofone in
die angeguckt. Ja, also da kommt man nicht raus aus der Nummer. Jetzt zum Beispiel hatte ich das letzte, was ich gebastelt hatte vor 2 Jahren, war dann eine 3D-Kamera, also jetzt 3D-Filmkamera, mit der ich dann 3D-Filme drehen konnte. Damit, natürlich habe ich den nicht komplett gebaut, ist klar, aber so ein Gestell, wo dann ich dann die Basis verändern konnte, ob die weiter auseinander sind, die Objektive, oder enger zusammen. Das hängt immer damit zusammen, was man filmen will.
Also was man auf jeden Fall raushört, dass Sie da sehr viele Talente hatten, konnten Sie die damals auch tatsächlich, beispielsweise in der Schule, hat die jemand erkannt? Sind Sie gefördert worden?
Nein,
oder ist das
nein.
Eher
also
alles so?
Zu der Zeit war es nicht üblich gewesen, da großartig zu fördern. Nicht? Also man musste als Kind dann irgendwie in der Schule durchkommen, und wenn man da so ein Träumer war, wie ich es war, dann war man eben außen vor.
Und was hieß das für die Berufswahl? Also waren Sie da auf sich alleine gestellt oder hat Ihnen da irgendjemand irgendwas empfohlen?
Ja, meine Mutter hatte mir erstmal empfohlen, Einzelhandelskaufmann. Das habe ich dann auch, glaube ich, 3 Monate gemacht.
War gar nicht Ihres.
Das war nicht meins. Das war sowas Grausames. Das war wie Knast eigentlich. Das war wirklich wie Knast.
Und Schilder und Reklame, Leuchtreklame herstellen, das war dann schon eher so diese künstlerisch
kreative. Ja, da bin ich ja auch rausgekommen. Nicht? Also da musste ich nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, sondern da bin ich auch unter Leute gekommen, bin rausgekommen, durfte basteln, handwerklich tätig sein, kreativ tätig sein. Also das war schon interessant. Schilder und Reklamehersteller heißt das ja richtig, der Beruf.
Ich glaube, Sie hatten zwischendurch, weil Sie hatten eben auch gesagt mit dem Reisen. Also Reisen war auch, also in dieser ganzen Phase nach der Schule, vor Berufsergreifung, also sind Sie auch nach Norwegen, glaube ich,
auch,
weil Ihre Mutter
ja.
aus Norwegen kommt?
Meine Mutter ist gebürtig aus Norwegen und sie ist ja dann auch, nachdem ich aus dem Haus raus war, dann auch nach Norwegen wieder zurückgegangen. Und dort habe ich sie dann jedes Jahr besucht, habe dann auch die Sprache gelernt und habe dort dann eben auch mal eine Zeit lang gearbeitet.
Wirkt auf mich so ein bisschen unruhig, oder?
Ja, ich bin so eine unruhige Natur. Ich wollte eigentlich schon als 17-Jähriger Weltreisen machen. Ich habe mich hingesetzt. Damals gab es ja noch kein Internet, sondern da musste ich dann Lexikas nachgucken und Pläne studiert, wie viel Benzin ich brauche für eine Weltumrundung mit einem VW-Bus. Wie viel das kostet. Da war in mir so eine innere Unruhe. Also ich musste hinaus in die Welt. Eigentlich wollte ich noch viel weiter, nicht nur Westdeutschland, Aber es hatte sich dann nicht so ergeben, denn außer Norwegen.
Arno Funke hier mit seinen Erinnerungen an ein Leben, was wir vor allem unter dem Stichwort Dagobert kennen. Herr Funke, das klang, was Sie bisher erzählt haben, nach, nach Umwegen, nach Desorientierung durchaus, was so, ja, aber im Leben von jungen Erwachsenen jetzt auch nicht ungewöhnlich
ausprobieren.
Ist. Ausprobieren, genau. So, und dann ist jetzt aber doch einiges schiefgegangen. Wann kam das? Woran lag
ja,
das?
Ja, also das kam. Also ich hatte wirklich in meinem Berufsleben sehr viel mit Gift zu tun. Ich musste gerade in letzter Zeit dran denken. Ja, also sehr viel hatten wir früher mit Bleifolie. Ich weiß nicht, wie hoch meine Werte gewesen sind in meinem Blut mit Blei. Und wir haben ja Bleifarbe, Bleiweiß, Männlinge, alles verarbeitet. Und man hat da mit der Arbeitshygiene nicht so doll getrieben. Und ansonsten kamen die Lösungsmittel, auch beim Siebdruck und so weiter. Also Entlüftungsanlagen gab es da nicht, wo ich gearbeitet habe. Als dann mal unser Lehrling sich beschwerte, dass er in der Lackiererei keine Luft bekommt und er eine Gasmaske braucht, da hat es viel Überredungskunst gekostet, den Chef davon zu überzeugen, eine Gasmaske für alle. Mhm. Und später dann eben, als ich die Autos lackiert habe, mit bunten Bildern bemalt hatte und eben mit Effektlacken und alles Muster und so, da habe ich sehr viel von diesen Lösungsmitteln eingeatmet, auch Farben, die normalerweise nicht dafür gedacht sind eigentlich. Ich habe da auch sehr viel experimentiert. Und das führte dann letztendlich zu einer Nervenschädigung, die sich so äußerte, dass ich dann von meinen Gefühlen abgeschnitten war, ein Gefühl hatte, als hätte ich eine halbe Flasche Whisky getrunken, obwohl ich vollkommen nüchtern war. Und,
worauf haben Sie das geschoben? Weil das haben Sie damals ja nicht, das ist später untersucht worden.
Ja, also es war dann, ich merkte, irgendwas stimmt mit mir nicht, denn ich hatte keine Kraft mehr zum Arbeiten, Selbstmordgedanken und hatte auch dann schon einmal die Pistole an der Schläfe und dann durchgeladen, entsichert und hatte mit dem Abzug gespielt.
Sie hatten eine Pistole?
Ja, hatte ich mal vom Arbeitskollegen gekauft. Der hat sich dann später erschossen.
Der hat sich erschossen.
Ja, und ja, und so weit war ich dann auch gewesen und dann dachte ich mir, also wenn du schon so weit bist, dann kannst du ja noch was probieren.
Das heißt, Sie waren also da eigentlich in einer Depression?
Ja, das ist auch eine Form der Depression, aber die eben durch die Lösungsmittel hervorgerufen wurden.
Waren Sie denn damals beim Arzt? Hat man Sie irgendwie versucht,
also sich Hilfe zu holen? Also erst dachte ich ja, das liegt vielleicht daran, dass ich vielleicht zu viel Alkohol getrunken habe. Mhm. Aber ich hatte ja dann keinen Alkohol mehr getrunken und mein Zustand wurde immer schlimmer. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Allerdings hat es dann noch ein Jahr gedauert, bis er dann feststellt haben, dass es eben offensichtlich an den Lösungsmitteln lag.
Und Sie haben eben gesagt, wenn ich so weit bin, dann kann ich auch noch was ausprobieren. Mhm. Da kam der Gedanke für die erste Erpressung?
Genau.
Das war 88. Mhm.
Ja. Ja,
und was soll das Geld daran ändern? Also jetzt mal ganz ehrlich,
vorher hatte man ja keine Kraft mehr gehabt, zum sozusagen das Geld dran zu schaffen für den täglichen Bedarf. Ich spürte, dass es rapide mit meinen Kräften zu Ende geht. Und der Gedanke, zum Sozialamt zu gehen, um dann von Sozialhilfe zu leben, hat mich eher noch tiefer in die Depression geschickt. Und so habe ich dann gedacht, wenn ich Geld hätte, dann kann ich meinem Leben eine neue Richtung geben.
Aber Ihre Umwelt, ich meine, Sie waren ja jetzt nicht allein. Sie haben eben von Arbeitskollegen erzählt, einem, dem es am Ende dann auch schlecht ging. Aber hatten Sie kein Umfeld, was irgendwie gemerkt hat, was mit Ihnen los war?
Nein, zu der Zeit, als es anfing, lebte ich allein. Da war ich völlig auf mich selbst gestellt und es klappte ja dann auch relativ schnell. Also war der Gedanke da, eben Geld zu erpressen, und hatte dann innerhalb kürzester Zeit dann eben auch Tatsache Geld gehabt.
Sie haben damals das KDW erpresst.
Ja.
Sie haben eine Bombe ins KDW gelegt.
Nachts.
Klingt so ein bisschen, als ob das, also ob diese Krankheit, als ob Depression das entschuldigt, was sie am Ende gemacht
haben. Es geht nicht um Entschuldigung, es geht um Erklärung. Wenn man wissen will, wie was passiert, dann kann ich das natürlich sagen, wie man auf solche Ideen kommt. Es hängt natürlich mit der Persönlichkeit des Einzelnen zusammen, welche Auswege er für sich sieht. Für mich war das der Lösungsweg sozusagen und es hatte, muss man ja auch sagen,
erstmal Erfolg.
Er war ja erstmal erfolgreich damit.
Ja. Nee. Und wie fühlten Sie sich dann, als Sie das Geld in der Hand hatten?
Überhaupt nicht. Also erstmal war es mit sehr viel Angst verbunden natürlich, besonders in der Anfangszeit und dann aufgrund meiner Krankheitsgeschichte war ich auch nicht in der Lage, jetzt großartig Freude zu empfinden. Ich meine, ich hatte ja nur so diese eher negativen Gefühle. Nicht? Also, dass man.
Wie viel Geld war das damals?
500.000 D-Mark.
Das war ja eine wahnsinnige Summe doch für Sie, oder?
Ja, davon habe ich natürlich dann erstmal gelebt. Ich musste mir jetzt keine Sorgen machen, wo am Monatsende das Geld für die Miete herkommt und so. Und dann hoffte ich natürlich, dass meine Gesundheit besser wird, aber die wurde ja dann erstmal noch schlechter.
Sie haben nicht mehr gearbeitet, Sie konnten von dem Geld leben, das heißt, das Gift war nicht mehr da. Deswegen die Hoffnung, ich werde wieder gesund.
Ja, ja. Ich habe dann mit den Lösungsmitteln, also mit dem Lackieren, mit den Farben aufgehört. Hoffte, dass es dann besser wird. Alles wurde dann sogar noch schlechter, noch schlimmer. War dann völlig durch den Wind. Also 3 Monate später hätte ich das überhaupt nicht mehr machen können, weil Kurzzeitgedächtnis war weg. Also es war schon ziemlich heftig. Und das war dann die Zeit, wo ich dann eben auch zum Arzt gegangen bin.
Damals waren Sie noch nicht Dagobert. Auf die Zeit kommen wir noch zu sprechen. Arno Funke alias Dagobert, wir haben eben von der ersten Erpressung vom KDW gehört, 88, mit großem Erfolg. Das war auch schon ziemlich spektakulär, auch die Übergabe damals. Das Geld hat dann nicht so ewig gereicht. Sie haben es auch eben geschildert, 1992 ging es wieder los. Da erhält Karstadt ein Erpresserschreiben von Dagobert. Was ging da in Ihnen vor? Also war das so die alte Masche, ich kann, wenn ich will? Oder was?
Also es war so, ich hatte bei der ersten Geschichte ja Geld bekommen, hatte davon gelebt, wusste rein vom Verstand her, ich müsste eigentlich damit was anfangen, eine Existenz aufbauen oder so. Aber meine Gesundheit ließ das auch nicht zu. Es ging ja auch danach noch weiter bergab. Ja. Dann ging es wieder langsam bergauf. Und als ich dann sozusagen auf dem Zustand war, wo ich damals damit angefangen hatte mit der Erpressung, dann war absehbar, dass das Geld dann auch irgendwann zu Ende ist. Und dann, da es ja einmal geklappt hat, dachte man...
Dachten Sie?
Ja, dachte ich, genau. Und ich habe ja verallgemeinert.
Ja, ja.
Na nee, also dachte ich natürlich, es könnte nochmal klappen.
Da hatten Sie aber schon Frau und Kind. Was war da? Also die müssen noch ganz andere Ängste auch gewesen sein.
Ja, sicher. Nicht? Also er spielte natürlich auch einiges mit rein. Problem, meine Frau damals war nicht aus Deutschland und sprach auch kein Deutsch. Sonst wäre ich mit einer deutschen Frau zusammen gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe hier noch so und so viel Geld und wir können jetzt, weiß ich, eine Imbissbude aufmachen und sagen, ich kann dir helfen, soweit es geht. Aber sehr viel Hilfe darfst du von mir nicht erwarten, weil ich einfach nicht dazu in der Lage bin.
Und so fühlten Sie sich irgendwie allein verantwortlich und haben diesen Ausweg für sich gesucht.
Ja.
Sie haben dann 2 Jahre lang die Polizei mit, ich glaube, es waren 30 oder über 30 Übergabeversuche, Fluchten, unterschiedlichste Sachen. Wir haben den Zug erwähnt, wo Sie hinten diese Apparaturen dran gebaut haben. Es waren ja unglaubliche technische Apparate. Sie sind dafür ja, also es gab ja damals schon einen Dagobert-Hype, kann ich mich erinnern. Wie sind Sie auf diese legendäre Lore da gekommen? Wie kam diese Idee?
Wo kam die Idee vielleicht durch einen Bekannten von mir, der Windhunde hatte und auf dem Windhund-Rennplatz, da gibt es dann eben den Hasen, der auch auf so einer Schiene läuft und der dann eben diesen Stofffetzen da vor den Windhunden herzieht und die dann da hinterher rennen. Und kann sein, dass mir da der Gedanke kam, als ich das gesehen hatte.
Und wenn Sie sowas gebaut haben, was war das? War da wieder der Bastler oder waren Sie sich immer im Klaren, was,
man,
in welcher Situation Sie gerade waren?
Muss man sagen, in der Zeit damals, wo ich dann eben gebastelt habe, war ich auch ein Stück weit in meinem Element.
Das war eine richtige Herausforderung,
ja,
scheint mir so.
Ja, ja, sicher. Das ist, und im Nachhinein, jetzt aus heutiger Sicht, frage ich mich manchmal, wie ich das geschafft habe. Es gab ja kein Internet oder so, wo man bestimmte Sachen recherchieren konnte oder so oder bestellen konnte. Mhm. Nicht? Also wie ich das alles so bewerkstelligt hatte, ist mir fast ein Rätsel inzwischen.
Sie haben vorhin mal irgendwann gesagt, ich war so abgeschnitten von meinen Gefühlen und fühlte mich so gar nicht lebendig. Mhm. In solchen Situationen, wenn dann sowas, na ja gut, die Übergabe hat ja nicht geklappt, aber die Flucht hat geklappt. War das so ein Moment, der es
eigentlich diese Vorbereitung, also da geht es ja um nichts erstmal. Nicht? Also Geldübergabe ist mit sehr viel Stress verbunden, mit Angst verbunden und alles sowas. Deswegen scheitern auch die meisten Geldübergaben. Mhm. Und jetzt in der heutigen Zeit sowieso. Und jedenfalls habe ich da in der Vorbereitung natürlich Dinge gesehen, erlebt, die irgendwie für mich von Vorteil waren. Also jetzt Mecklenburgische Seenplatte. Im Sommer nach Geldübergabemöglichkeiten zu suchen, mit dem Fahrrad dort unterwegs zu sein, sonst wäre ich da nie hingekommen. Aber das hatte auch was. Also ich kam ja auch dann so langsam die Zeit, wo dann sozusagen der Nebel, der mich umgab, so manchmal so Löcher bekommen hat. Ja. Also wo ich dann für kurze Momente dann eben das Gefühl hatte, oh, es könnte anscheinend besser werden mit mir.
Ihnen sind damals ja tatsächlich auch viele Sympathien entgegengebracht worden, wegen dieser vielen Ideen, die Sie hatten. Aber wenn Sie jetzt so, also was Sie alles so schildern, Sie haben auch Bomben gelegt, Sie haben Menschen in Angst versetzt.
Ja.
War Ihnen das damals egal oder bereuen Sie das?
Es war mir nicht egal gewesen. Ich habe ja nur auch darauf geachtet, dass eben niemand zu Schaden kommt. Und das muss ja dann auch immer alles gut geplant werden, dass eben niemand zu Schaden kommt. Und das ist mir dann letztendlich natürlich auch vor Gericht zugute gehalten worden. Einmal hatte man mir eingeschränkte Schuldfähigkeit zugebilligt aufgrund meiner Gesundheit. Und dann kam natürlich auch hinzu, dass ich eben dafür gesorgt habe, dass eben niemand zu Schaden kommt. Und das hatte dann eben zu diesem eigentlich für die ganze Geschichte doch sehr milden Urteil geführt.
Haben Sie das selber so empfunden?
Ja, eigentlich schon. Also es war schon mit 7 Jahren, 9 Monaten. Wenn man dann noch 2/3 berücksichtigt und sowas, dann ja gut, da war die Staatsanwaltschaft dann, besonders der Generalstaatsanwalt, irgendwie anderer Meinung. Aber
waren Sie eigentlich erleichtert, als Sie gefasst wurden?
Kann man nicht unbedingt behaupten, dass ich erleichtert war. Also ich habe es eher mich über mich ergehen lassen. Nicht? Also, also ich hatte ja schon damit gerechnet. Man muss ja dazu wissen, dass ich in den Wochen davor schon mit dem Gedanken gespielt hatte, mich zu stellen.
Hat denn im Gefängnis, war das letztlich dann eine Chance, auch die Depression mit sich wieder klarzukommen?
Ja. Konnten Sie ja, da sicher. Was mit? Ich meine, ich war jetzt abgeschnitten von allen möglichen Problemen, die man sonst normalerweise im Alltag hat. Und dann gab es ja da auch einen Neurologen und ich bekam meine Antidepressiva und konnte dann mich auf andere Sachen konzentrieren. Ich habe viel gelesen, dann kam ja auch irgendwann der Gedanke, ein Buch zu schreiben, wusste allerdings nicht, wie ich so ein Buch schreiben sollte, weil ich früher nur Fachliteratur in der Hauptsache gelesen hatte und nicht Belletristik. Und so hatte ich dann angefangen mit Dostojewski, Schuld und Sühne.
Viele Geschichten haben wir gehört von meinem Gast, von Arno Funke, alias Dagobert. Herr Funke, würden Sie sagen, Sie führen wieder ein normales Leben?
Auf jeden Fall. Jetzt führe ich ein normales Leben, wie viele andere auch. Und muss zwar nicht jeden Tag zur Arbeit gehen, weil mein Büro sozusagen oder mein Arbeitszimmer ist zu Hause. Und aber da sitze ich dann halt sehr viel am Computer vorm Bildschirm und müsste eigentlich lieber mal rausgehen in den Wald und ein bisschen joggen.
Sie waren auch zum Beispiel im Dschungelcamp, also zum normales Leben. Sie sind natürlich ein ganz anderer ganz anderer Typ, der ganz anders auch vielleicht wiedererkannt wird.
Ja.
Ihr Sohn, weiß der Bescheid über?
Ja, klar, er weiß natürlich Bescheid. Ja, er macht ja so Hip-Hop, Rap-Musik und nicht unbedingt mein Ding. Gut.
Den ganzen Dagobert Hype.
Irgendwie Jugendkultur sozusagen.
Den ganzen Dagobert Hype, können Sie den verstehen?
Ein bisschen kann ich es vielleicht nachvollziehen, aber es war für mich selbst natürlich auch überraschend gewesen. Also das, aber das ist, muss ich sagen, natürlich angenehmer, als wenn man von allen gehasst wird. Wenn man denn nur noch von einer Hälfte gehasst wird und nicht alle.
Wenn Sie sich mit Ihrem Sohn sich auseinandersetzen, gibt es da manchmal auch dann...
Nein, eigentlich mit meinem Sohn.
Wirft er Ihnen das vor?
Nee, überhaupt nicht. Nö, er ist froh, dass ich da bin, dass ich Ihnen helfe, wenn der Kühlschrank leer ist bei ihm.
Arno Funke, Dankeschön für den Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.